Da ist es dann massenhaft zu sexuellen Übergriffen auf Frauen gekommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mir gegenüber sitzt unser Mann für Alles Böse, Christoph Hemmelmann. Hallo Christoph.
Hallo.
Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Und Christoph, wir reden heute über die ersten Wochen des Jahres 2016, schon ein bisschen her, und landen da bei einer Bürgerwehr für Ludwigshafen und Mannheim, der sich bei Facebook ruckzuck um die 1500 Menschen anschließen. Die Organisatoren versichern dabei, dass sie sich ja nur für Recht und Ordnung einsetzen und der Polizei helfen wollen. Aber Christoph, deine Recherchen damals haben ja schnell gezeigt, dass man solchen Beteuerungen nicht glauben kann. Die Truppe war dominiert von Rechtsextremisten und Hooligans. Aber bevor wir uns das jetzt ein bisschen genauer anschauen, wie kamen Menschen denn damals überhaupt darauf, dass man eine Bürgerwehr gründen müsste? Und bevor du die Frage beantwortest, möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern noch sagen, dass wir heute leider in einen anderen Raum ausweichen mussten. Und ich hoffe, dass die Tonqualität irgendwie okay ist. Wenn nicht, beim nächsten Mal wird es garantiert wieder besser. Also jetzt, Christoph, wie kamen Menschen denn damals überhaupt darauf, dass man eine Bürgerwehr gründen müsse?
Ja, wie du es eben schon gesagt hast, wir sind in den ersten Wochen des Jahres 2016 und damit mittendrin in dem, was man dann Flüchtlingskrise genannt hat. Haben, denke ich, alle noch irgendwie präsent, aber viele Menschen, Schätzungen sind dann irgendwie so bei 2 Millionen rausgekommen, aus Syrien, Afghanistan, Somalia, vielen anderen Krisenländern strömen nach Europa. Viele von ihnen wollen und kommen nach Deutschland. Dort werden sie anfangs ja fast schon begeistert aufgenommen. Aber allmählich verschiebt sich die Stimmung. Es gibt Kritik an dieser Willkommenskultur. Kritik, die in Teilen, denke ich, auch durchaus legitim war. Aber es gibt eben auch Panikmache und rechtsradikale Hetze. Und dann folgt die Kölner Silvesternacht zur Jahreswende 2015-2016.
Ja, ich glaube, da können wir uns irgendwie alle noch ein Stück weit dran erinnern. Damals gab es einen großen Feiertrubel da im Bereich von Dom und Hauptbahnhof. Wenn man da schon mal in Köln war, kennt man einen großen Platz. Und da ist es dann massenhaft zu sexuellen Übergriffen auf Frauen gekommen. Und die Täter waren hauptsächlich junge Männer aus dem arabischen bzw. nordafrikanischen Raum. Aber die Polizei und die Stadtverwaltung haben damals mehrere Tage gebraucht, bis sich das alles in vollem Umfang öffentlich dargestellt hat und die das dargestellt haben. Und auch die Medien waren zunächst extrem zurückhaltend bei der Berichterstattung.
Ja, ich glaube, ein wesentliches Problem damals war einfach diese Feiertagssituation. Natürlich ist die Polizei auch und gerade an Silvester im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen. Aber so auf der Ebene Pressestellen, Führungsetagen und so weiter, da sind die Reihen so Weihnachten, Neujahr, Dreikönig genauso ausgedünnt wie überall sonst auch. Und wenn wir mal ehrlich sind, in den Medien ist es natürlich auch so, wenn wir uns selbst Rheinpfalz als Beispiel nehmen, natürlich erscheint zu der Zeit weiterhin eine gedruckte Zeitung. Natürlich liefern wir auch Online-Berichterstattung kontinuierlich, aber für diese umfassenden und aufwendigeren Recherchen, da sind in so einer Phase halt auch einfach weniger Leute da als in einem Normalbetrieb und es ist bei anderen Medien halt auch nicht anders.
Ja, und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, damals, vielleicht haben wir auch das erstmal alles gar nicht so glauben wollen, was da passiert ist und sind deshalb auch ein Stück weit zurückhaltend gewesen. Ich glaube, in der Nachbetrachtung haben auch wir da gelernt, was diesen ganzen Umgang da mit diesen Taten und so da irgendwie, was da passiert ist. Also ich glaube, das war auch für die Medien und auch für uns als Tageszeitung schon irgendwie eine wichtige Sache im Nachhinein, weil einem dann so selbst auch bewusst wurde, ja, wie, wie, Wie sind wir da eigentlich mit umgegangen? Was haben wir da richtig drauf geguckt? Waren wir vielleicht zu sehr auch bei dieser Willkommenskultur noch angekommen und wollten das irgendwie gar nicht so ein bisschen oder wollten das vielleicht gar nicht so richtig warm, was da passiert ist? Und das hat ja irgendwann auch alles dazu geführt, dass dann nach dieser Kölner Silvesternacht es Leute gab, die dachten, dass die Behörden und die Medien die Dinge unter den Teppich kehren wollten.
Ja, ich glaube, da kam so ein bisschen so eine Stimmung auf, es wird uns zwar verschwiegen, aber die Polizei hat die Lage im Land schon gar nicht mehr unter Kontrolle. Ja, und deswegen müssen wir uns dann eben selbst schützen. Diese Idee, dass man dann jetzt Bürgerwehren gründen muss, die gab es ja nicht nur in Ludwigshafen und es war auch schon vorher losgegangen. Also im August 2015 zum Beispiel gab es mal Werbung für eine deutsche Bürgerwehr Rotalben-Pirmasens. Da hat damals die NPD dahinter gesteckt. Soweit ich das sehen kann, blieb es da bei einem ins Netz gestellten Aufruf, sonst ist da nichts passiert.
Ich glaube, der Name ist jetzt auch nicht massenkompatibel.
Ja, klar. Der Einzugsbereich ist da natürlich schon irgendwie überschaubar. Nach der Kölner Silvesternacht ging es mit diesen Bürgerwehrgeschichten eben richtig los. Auch wenn man jetzt mal noch so in die Pfälzer Nachbarschaft schaut. Ich erinnere mich dunkel, da wollte jemand erstmal in Mainz eine Bürgerwehr gründen. Da ist dann wohl auch nicht viel passiert, aber im Saarland gab es auf einmal eine Gruppe, die nannte sich Bürgerhilfe und die ging auch so in die Richtung Bürgerwehr. Die hatte als Profilbild dann bei Facebook das Landeswappen und die beiden Löwen, die da drauf sind, die hatten dann auf einmal Sturmgewehre in den Klauen. Es ist ja schon, ich sag mal, eine sehr aggressive Bildersprache und dafür gab es aber prompt 3000 Likes. Und dann in Trier zum Beispiel gab es die Gruppe Trier hilft sich, die hatte bei Facebook 1100 Mitglieder und 7 von denen sind dann auch schon bald zu einer Patrouille durch die Stadt losgezogen, bewacht von der Polizei und begleitet von gut 20 Leuten, die wohl eher aus dem linken Lager waren und die Aktion gar nicht gut fanden. Und dann bei uns in der Pfalz, in Frankenthal sind auch schnell so ein paar selbsternannte Ordnungshüter auf Streife gegangen. Der Anführer dort kam aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Der hatte als Profilbild bei Facebook eine halbverwieste Leiche mit einem Wehrmachtshelm und dem Schriftzug »Es wird Zeit, die alten Geister zu rufen«. Also auch schon eine klare Ansage. Ja, und dann gab es eben noch die Mannheimer und dann aber am Ende vor allem Ludwigshafener Gruppe. Die nannte sich, er hat am Anfang haben die Namen immer wieder gewechselt. Es hieß mal RLP Wachsam. Dann hieß es Luma, passt auf. Und die sind dann im Gegensatz zu den anderen, die sich sehr schnell wieder totgelaufen haben, so groß geworden, dass sie mich in der Recherche doch noch eine Weile ziemlich intensiv beschäftigt hat und die Polizei auch.
Wenn sich die Polizei da eingeschaltet hat, ist es in Deutschland denn verboten, Bürgerwehren zu gründen?
So direkt nicht. Einerseits ist es natürlich schon so, dass für die öffentliche Sicherheit die Polizei zuständig ist und sie deshalb Sonderrechte hat, die wir als Normalbürger nicht haben. Also fängt ja meinetwegen schon mit dem Blaulicht und der Vorfahrt im Verkehr dann an. Aber es ist Normalbürgern jetzt natürlich auch nicht verboten, mit darauf zu achten, ob irgendwo was Kriminelles passiert. Da ruft die Polizei manchmal sogar ausdrücklich dazu auf, zum Beispiel wenn es da jetzt irgendwo mal vermehrt Einbrüche gibt und die Leute dann gebeten werden, die Augen offen zu halten und ein bisschen stärker drauf zu gucken, ob zum Beispiel bei den Nachbarn, die im Urlaub sind, gerade jemand ums Haus schleicht.
Wobei es in solchen Momenten ja normalerweise reicht, wenn man die Polizei ruft und ihr dann alles andere überlässt. Aber es kann ja auch vorkommen, dass ich sehe, wie jemand gerade verprügelt wird. Was darf und soll man denn da tun? Die Polizei rufen und dann einfach weitergehen? Ich meine, es gibt ja auch immer irgendwie so, dass gesagt wird, jeder darf auch jemanden irgendwie festnehmen. Kannst du da was zu sagen?
Also, wenn wir reden ja jetzt über die Situationen, die irgendwie so brenzlig sind, dass man sagt, ich kann jetzt nicht noch so und so lange warten, auch wenn es nur Minuten sind, bis die Polizei kommt, weil da eben zum Beispiel gerade jemand verprügelt wird. Was man dann tun darf, ist klar geregelt. Deutsche Gesetze sagen, ich darf mich verteidigen und das heißt auch gewaltsam verteidigen, wenn ich Opfer eines rechtswidrigen Angriffs werde. Das ist das Notwehrrecht Und es gilt auch, wenn ich jetzt gar nicht selbst das Opfer bin, sondern jemand anderem helfe. Das sind wir dann auch beim Punkt Zivilcourage. Und dann sind wir aber auch irgendwie bei dem Punkt, dass ich mir natürlich auch überlegen muss, was ist denn wirklich sinnvoll? Ich sag mal, wenn so eine mutige Rentnerin jetzt einen prügelnden 25-Jährigen mit 100 Kilo Kampfgewicht gewaltsam stoppen will, wird es wahrscheinlich nichts. Aber so vom Gesetz her, das Recht dazu, das zu tun, hätte diese Rentnerin halt.
Ne? Ja, ich würde die Rentner jetzt nicht unterschätzen, auch heute, also gerade heute. Ne, die sind nicht nur mutig, die sind auch jung geblieben. Also okay, aber in solchen Momenten muss man natürlich klar die Kräfteverhältnisse einschätzen. Wenn man aufhören brüllt, kann das ja vielleicht auch helfen, wenn irgendwo was passiert. Oder man schaut, dass man andere Leute mit einbezieht, wenn dann welche in der Nähe sind. Jetzt nehmen wir mal an, man hat jemanden tatsächlich dazu gebracht, dass er von seinem Opfer ablässt. Wenn er jetzt abhauen will, muss man ihn denn dann laufen lassen?
Du hast eben schon so ein bisschen angerissen. Ich weiß, also du warst als Wehrpflichtiger beim Bund, ich auch. Da kannst du jetzt einfach abspulen, was du damals in der Wachausbildung gelernt haben müsstest.
Also ich war bei der Luftwaffe.
Ah, okay.
aber ich war auch in der Grundausbildung, musste ich auch Wache schieben. Danach habe ich dann die Wachleute nur noch mit dem Auto rundgefahren. Ich war nämlich in der Kraftfahrzeugstaffel, aber ich wollte jetzt auch nicht irgendwie von damals erzählen. Aber wenn ein Soldat seine Kaserne bewacht, dann hat er nicht mehr jede Rechte, hat er nicht mehr Rechte als jeder andere Bürger auch. Aber wenn er jemanden erwischt, der sich illegal aufs Gelände geschlichen hat, dann darf er ihn trotzdem offiziell festnehmen, oder?
Ja, gut gemerkt. Also jedenfalls so vom ganz Grundsätzlichen her. Es geht hier um den berühmten Jedermannsparagrafen 127 Strafprozessordnung. In dem steht, jedermann darf einen Kriminellen festnehmen, das heißt auch festhalten und dazu zum Beispiel fesseln oder so, wenn er ihn auf frischer Tat ertappt hat. Wobei man da jetzt schon vorsichtig sein muss. Also wenn ich zum Beispiel jetzt 2 Tage später den Typen wiedererkenne, der mir vor meinen Augen mein Fahrrad geklaut hat, dann habe ich ihn schon nicht mehr auf frischer Tat ertappt. Das heißt, da greift der Paragraph dann schon nicht. Und ganz haarig kann es halt werden, wenn ich mich täusche und den Falschen erwische, weil dann geht es möglicherweise um Freiheitsberaubung und der Kriminelle bin auf einmal ich selbst.
Okay, kommen wir mal zurück, also wir nehmen jetzt mal keinen fest, aber kommen wir mal zurück zu den Bürgerwehren. Die sind also nicht verboten, aber wenn sie das machen, wofür sie sich angeblich gegründet haben, also Kriminelle entdecken und vielleicht auch gleich festsetzen, dann können sie schnell selbst gegen Recht und Gesetze verstoßen.
Ja, und zwar nicht nur jetzt in diesem Punkt hier mit Festnahme oder so, wenn man da jetzt sich wirklich einen vermeintlichen oder echten Kriminellen schnappen will. Es fängt schon an, wenn so ein Grüppchen auf Streife geht, dann kann das ein öffentlicher Aufzug nach dem Versammlungsgesetz sein. Das Versammlungsgesetz, öffentliche Aufzüge und so, das haben wir in den vergangenen Monaten ja schon hinreichend gelernt im Zusammenhang mit Corona-Protestzügen, wo ja auch diese Feinheiten des Versammlungsrechts dann immer eine Rolle spielen. Wenn ich einen öffentlichen Aufzug mache, dann muss ich den vorher bei den Behörden erstmal anmelden. Und außerdem ist dabei zum Beispiel verboten, sowas wie Uniformen oder uniformähnliche Kleidungsstücke zu tragen. Dazu gibt es ein schönes Beispiel, haben vielleicht auch noch manche im Kopf, die Scharia-Polizei. Das war eine Gruppe von Islamisten, die 2014 mal durch Wuppertal marschiert ist und da auf der Straße Muslime oder also Leute, von denen sie dachten, die sehen aus wie Muslime, angesprochen hat und getadelt hat, wenn die Alkohol getrunken haben oder in Spielhallen gegangen sind, solche Sachen. Also sich aus Sicht dieser Islamisten unislamisch verhalten haben. Und diese Islamistengruppe hatte sich dazu Warnwesten angezogen, auf denen draufgeschrieben war Scharia Police. Und da ging es dann juristisch hinterher ein bisschen hin und her, weil also so eine Warnweste, die ist ja jetzt eigentlich keine Uniform. Polizisten haben auch manchmal Warnwesten an, wenn sie zum Beispiel den Verkehr regeln, aber da gibt es dann auch irgendwelche Urteile. Nee, die Warnweste für sich genommen, die wird dadurch noch nicht jetzt zu so einer Uniform. Und bei Demonstrationen zum Beispiel ist es ja auch so, dass die Ordner die der Veranstalter ja stellen muss, dass die auch Warnwesten anhaben, ist ja auch sinnvoll, dass man die wirklich erkennt und ist ja eigentlich im Sinn des Versammlungsrechts. Aber bei der Scharia-Polizei hat der Bundesgerichtshof dann am Ende gesagt, so wie diese Leute dann mit den Warnwesten aufgetreten sind, da hat das Ding dann doch so eine Art Uniformcharakter bekommen. Und deswegen sind die von der Scharia-Polizei in Anführungszeichen dann Jahre später eben auch noch zu Geldstrafen verurteilt worden.
Ich komme jetzt mal so ein bisschen gerade vom Thema ab, aber ich habe jetzt gerade in dem Moment gedacht, wir hatten ja vor einiger Zeit hier am Hambacher Schloss den Aufmarsch von ein paar tausend Menschen, die alle weiße Klamotten anhatten. Könnte man da auch schon, sag ich mal, zumindest diese Uniformgeschichte irgendwie ins Spiel bringen?
Es ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man sich aus dem Fenster lehnt bei einer aktuellen Geschichte, wo später vielleicht irgendwie ein Richter kommt und das anders sieht. Und der Richter, der hat ja am Ende immer recht. Ich sag mal, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, wenn jetzt ein Trachtenverein durch die Gegend marschiert, wo alle gleich angezogen sind, ist das dann auch schon eine Uniform? Nee, ist es nicht, weil auch jedem klar ist, das ist eine Tracht und das ist keine Uniform. Da ist jetzt nicht dieser Anspruch damit verbunden, der von der Uniform ausgeht, dass ich hier jetzt anderen Leuten irgendwie was zu sagen habe. Und ich glaube auch bei diesen weißen Klamotten, wie gesagt, wer weiß, vielleicht kommt irgendwann ein Richter und sagt was anderes und dann hat der eben recht und ich habe Unrecht, aber ich glaube, weiße Klamotten an sich, da müsste man auch, wir haben das ja manchmal, dass Menschen aus dem Gesundheitswesen irgendwie demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen und so und dabei auch jetzt diese weißen Arzt, Krankenpfleger, Krankenschwester, Klamotten und so weiter tragen, kommt ja auch keiner auf die Idee zu sagen, hey, das ist jetzt eine Uniform und deswegen habt ihr gegen das Uniformverbot verstoßen bei eurer Demonstration für einen höheren Tariflohn.
Aber wie du gerade schon gesagt hast, muss ich jetzt nochmal so einen ganz blöden Witz hier rauslassen, weil der Wortwitz, den hast du gerade selbst schon gebracht. Wer weiß? Okay. Oh. Ja, ganz schlecht, ich weiß. Ich weiß. Also, kommen wir noch zu den Bürgerwehren zurück. Ist besser, als Witze zu machen. Kann man das denn jetzt so zusammenfassen? Bürgerwehren sind zwar nicht verboten, aber sobald sie so auftreten, wie man sich das bei einer Bürgerwehr jetzt vorstellt, sind sie sehr schnell im strafbaren Bereich oder zumindest in einer Grauzone.
Ja, ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Und wenn man dann ganz genau die Grenze ziehen will, was jetzt hier noch erlaubt und was schon verboten ist. Es gibt ja immer die Standardantwort von Juristen, wenn man sie fragt, ist das und das erlaubt oder verboten, dann kommt die Antwort, das kommt drauf an. Es kommt drauf an, ist dann eben hier, wenn man es juristisch ganz genau haben will, im Zweifel auch die Antwort. Aber davon mal ganz abgesehen, jetzt mal jenseits von allen rechtlichen Überlegungen und so, ist es ja auch einfach problematisch, wenn Leute durch die Gegend ziehen, auf eigene Faust hier irgendwie Recht und Ordnung durchzusetzen oder das, was sie dafür halten. Ich meine, es ist ja schon okay, wenn sich jemand irgendwo öffentlich daneben benimmt und jemand ihm vorbeigehen mal sagt, das muss doch nicht sein. Ja, das kann man, glaube ich, auch so von gleich zu gleich durchaus irgendwie machen. Aber wenn jetzt Leute so massiv als Gruppe auftreten, vielleicht noch mit irgendwelchen Pseudo-Uniformen, dann nehmen die ja automatisch so eine Autorität für sich in Anspruch, die man als Normalbürger untergleichen halt einfach nicht hat. Und natürlich bleibt dabei dann auch immer das Problem, dass solche Bürgerwehrleute keine Profis sind. Keine Profis in Bezug auf die rechtlichen Regeln, die sie angeblich durchsetzen wollen. Und aber auch keine Profis für die Art und Weise, wie man das dann durchsetzt. Also die Frage, gibt es erstmal Möglichkeiten, etwas gewaltfrei zu klären und wenn man doch nicht weiterkommt und Zwangsmittel anwendet, ich meine, das sind ja alles Dinge, für die Polizei geschult ist, auch wirklich sozusagen nur das Mindestmaß an Gewalt auszuüben und sie so auszuüben, dass sie dann auch wirklich zielführend eingesetzt ist. Und das ist wäre bei dir und mir ja jetzt auch nicht der Fall.
Und es gilt natürlich erst recht, wenn so eine Bürgerwehr voller Leute ist, die es selbst mit Recht und Gesetz nicht so genau nehmen. Wie war das denn bei dieser Ludwigshafener Bürgerwehr?
Naja, also in der Facebook-Gruppe waren, ich sag mal, so einschlägige Promis in Anführungszeichen, zum Beispiel der bekannte Rechtsextremist Christian Hehl, ursprünglich aus Ludwigshafen, jetzt in Mannheim. Über den haben wir in einer früheren Folge ja schon mal durchaus ausführlich gesprochen. Und da ging es um seine Kontakte immerhin ins Umfeld der Terrorbande NSU. Und es waren eben Leute aus der Hooligan-Szene dabei und zwar an den entscheidenden Stellen. Diese Facebook-Gruppe, die hatte immer so 4 bis 5 Administratoren. Und die haben auch immer wieder gewechselt, aber es waren immer mehrere aus dieser Szene dann auf diesen, ich nenne es jetzt mal Chefposten.
Woran ließ sich das erkennen? Waren die namentlich schon so bekannt, dass man sofort wusste, wo die einzuordnen sind?
Nee, ganz so einfach war es nicht. Also wie gesagt, so jemand wie Christian Hehl, klar, den sieht man, weiß, aha, da gehört der hin. Aber ich denke, der war da nur als Mitläufer sozusagen dabei. Hier jetzt diese Administratoren einzuordnen, das war Geduldsarbeit damals bei Facebook. Da musste man halt dann schauen, was posten die selbst so, mit wem sind sie befreundet und wo tauchen sie überall auf Fotos auf. Und beim Kern der Bürgerwehr ist man dann über solche Recherchen immer wieder auf die gleiche Gruppe gestoßen, nämlich die Berserker Pforzheim.
Berserker, das klingt ja schon ein bisschen bedrohlich, aber
was ich finde nicht nur ein bisschen. Ne?
Was hat eine Pforzheimer Hooligan-Gruppe mit Ludwigshafen zu tun?
Ja, das war schon skurril. Ich habe da natürlich erstmal nach Pforzheim geschaut, versucht rauszufinden, was ist denn da los mit diesen Berserkern. Und von dort, von Behörden, auch von Szenebeobachtern, habe ich damals das Signal bekommen, bei uns in Pforzheim gibt's die eigentlich gar nicht. Bei uns ist es ein Ein-Mann-Betrieb. Es gab da in Pforzheim damals einen Mann, der war so ein bisschen was über 40, Kampfsportler, bis ins Gesicht hinein tätowiert, ist gerne in Online-Videos auch total aggressiv aufgetreten. Und er hat da immer so getan, als ob er Anführer von so einer ganzen Gruppe wäre. Er ist da zum Beispiel als Leader One, glaube ich, aufgetreten und so. In Wirklichkeit hat er wohl immer nur so sporadische Anhänger gehabt, aber mit denen ist er dann 2014, 2015 rum immer wieder zu rechtsradikalen Demonstrationen gegangen. Damals gab es in verschiedenen deutschen Städten, auch in Ludwigshafen zum Beispiel einmal, Demonstrationen unter dem Schlagwort Hooligans gegen Salafismus. Gegen Salafismus sein ist jetzt erstmal nichts Verkehrtes. Hingegangen sind da halt, ja, Hooligans, Leute, die einerseits ausländerfeindlich drauf waren und die andererseits einfach Spaß an Gewalt haben. Und dann hat es bei diesen Demos dann auch oft so richtig geknallt. Das waren so die Sachen, wo die Polizei mit dem Wasserwerfer angerückt ist. Wasserwerfer nimmt die Polizei ja nur selten mit und noch seltener werden sie wirklich benutzt. Aber da war das teilweise so. Ja, und bei diesen Demonstrationen hat es dann unser Pforzheimer angeblicher Oberberserker geschafft, mit seinen paar Leuten so auf Fotos und so richtig gut rauszukommen. Und die sind dann in der Szene dann bundesweit mal so eine Art Marke geworden, die dann auch anderswo Leute angesprochen hat. Und da hat dann einfach T-Shirts zum Beispiel verbreitet, die sich Leute dann übergezogen haben. Da stand dann eben Berserker Pforzheim. Alle dachten, okay, es ist so eine Gruppe, eine stabile. Aber eine halbwegs stabile Gruppe hat es wohl am ehesten dann bei uns hier in der Vorderpfalz gegeben. Die Recherchen damals, ich habe dann eben Fotos gefunden von diesen Berserkern Pforzheim, die aus der Pfalz kamen und die sich dann meinetwegen, also die gab es Fotos vom Ludwigshafener Hauptbahnhof, vom Speyerer Dom und so weiter.
Christoph, wir reden die ganze Zeit über Berserker. Da habe ich gedacht, wir müssen das vielleicht nochmal kurz erklären und damit ich nichts Falsches sage, habe ich mir jetzt einfach mal die Wikipedia den Wikipedia-Eintrag geholt und ich hoffe, dass die Quellen, die darauf verweisen, dann auch wirklich richtig sind. Aber dort steht zum Thema Berserker. Als Berserker wird in mittelalterlichen skandinavischen Quellen ein im Rausch kämpfender Mensch bezeichnet, der keine Schmerzen oder Wunden wahrnimmt. Über diese Art von Kriegern, die auf der Seite verschiedener germanischer Stämme kämpften, berichten auch römische Quellen in der Kaiserzeit. Ja, herzlichen Glückwunsch, sag ich mal. Also mit solchen Menschen möchte man dann, glaube ich, wirklich nichts zu tun haben. Also was haben die Leute denn sonst so gemacht, wenn sie sich nicht gerade als Berserker, wenn sie nicht gerade als Berserker aufgetreten sind?
Ja, wir haben ja schon gesagt, Hooligan-Szene, damit sind wir zunächst mal im Fußball-Fan-Bereich, im unschönen Fußball-Fan-Bereich. Da waren diese Leute auch tatsächlich verwurzelt. Ja, witzigerweise, aber da dann auch in verfeindeten Lagern. Es gab da einerseits FCK-Fans vor allem, gut, hier in der Region natürlich naheliegend und auch irgendwie naheliegend Waldhof Mannheim-Fans. Und also ein nettes Detail, zum Beispiel einer von diesen Waldhof-Leuten, und zwar einer von denen, die in der Bürgerwehr auch wirklich tonangebend waren, der kam aus Ludwigshafen. Und ich habe damals ein Foto von ihm gefunden, wie er gegen den FCK-Mannschaftsbus pinkelt und dazu geschrieben hatte er Pflastersteine für die Lauternschweine.
Sehr sympathisch. Okay, das sind wohl wirklich nicht die Menschen, von denen man sich so wünscht, dass sie für Recht und Ordnung sorgen. Aber als Bürgerwehr haben sie das wohl eher versteckt gemacht, oder?
Als diese Facebook-Gruppe entstand, da stand da zum Beispiel in also wirklich unterirdischer Rechtschreibung und verstümmeltem Deutsch als Gruppenregeln irgendwie keine rechte Nazi-Sachen posten, keine ausländerfeindlich Parolen. Aber wie gesagt, die Leute, die prägenden Leute waren klar im rechtsradikalen und gewaltbereiten Milieu zu verorten.
So, jetzt ist es ja alles bisher bei Facebook passiert und bei Facebook erzählen viele ja sehr viel, auch heute noch. Das hat sich nicht geändert seit 2016. Wie ging es denn damals weiter? Blieb es denn im Internet?
Nee, sie haben dann ziemlich schnell ein erstes Kennenlerntreffen geplant im realen Leben. Als Treffpunkt war das Hinterzimmer eines Bistros in Oggersheim ausgewählt. Da hätten ungefähr 50 Leute reingepasst, hatte man also schon auch so ein bisschen Anzeichen für die Größenordnung, die sie erwarten an Leuten, die dann auch wirklich im richtigen Leben mitmachen wollen. Kleiner Funfact am Rande, passt auch gut zu Berserker und Rausch und so weiter. Die Organisatoren haben ihre Leute da sicherheitshalber ausdrücklich drum gebeten, doch bitte schön nüchtern zu diesem Treffen zu kommen. Aber das Treffen wurde dann ohnehin erstmal wieder abgesagt, weil ich hatte in der Zeitung darüber berichtet, dass es stattfinden soll. Und die Wirtin hat dann um ihren Ruf gefürchtet. Die Gruppe ist dann aber in eine Ludwigshafener Kneipe ausgewichen. Das war dann auch schon wieder so, dass man wusste, okay, alles klar. Eine Kneipe, die als rechtsradikalen Treffpunkt wirklich schon seit vielen Jahren bekannt und berüchtigt ist. Diesen Ortswechsel, den haben sie dann so kurzfristig angekündigt. Das war für uns dann in der Berichterstattung erst hinterher aufzugreifen. Aber also die Polizei, die war auf Zack, die war dann direkt mit mehreren Streifenwagen vor dieser Kneipe, wo sie sich dann wirklich getroffen haben.
Wie haben die Bürgerwehrleute denn sonst so auf die Berichterstattung reagiert?
Naja, sie fanden es nicht gut. Sie haben sich aufgeregt. Dann ging es darum, dass man den Verräter in den eigenen Reihen finden muss. Wobei, also das hat da einer geschrieben, dem war wohl entgangen, dass zumindest ein Großteil dieser Gruppenkommunikation bei Facebook, ich weiß nicht mehr, was genau die Einstellungen dann jeweils waren, aber das waren Sachen, da ist man ziemlich problemlos auch als Außenstehender rangekommen erstmal und konnte mitlesen. Und als erste Reaktion auf die Berichterstattung haben die Administratoren die Gruppe dann aber auf geheim gestellt, sodass sie dann für Nichtmitglieder also nicht nur nicht reingucken konnten, sondern sie noch nicht mal mehr finden konnten bei Facebook.
Und damit warst du dann auch raus?
Naja, drinnen war ich selbst nie. Aber unter diesen 1500 Leuten, die da als Mitglieder in dieser Gruppe drin waren, da gab es jemanden, ein Profil, das hat so ein bisschen nach einem rechtslastigen Proleten ausgesehen. Aber diesen rechtslastigen Proleten, den hat es so halt in der realen Welt nie gegeben. Aber freundlicherweise hat der dafür gesorgt, dass ich immer schön auf dem Laufenden geblieben bin, was so Wichtiges in der Gruppe passiert. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass die mein eigenes Facebook-Profil sich angeguckt haben, geteilt haben, herausfinden wollten, oh, was ist denn das für einer? Ja, wobei der harte Kern hat dann eben auch gemerkt, es bringt nichts, Berichterstattung geht auch weiter. Und die haben sich dann bald auf WhatsApp damals verlegt. Und da waren dann wirklich nur noch Leute dabei, die sich auch im wirklichen Leben kannten. Der rechtslastige Prolet war damit raus. Wobei andererseits war es dann halt auch so, also einerseits waren sie dann wirklich abgeschottet, andererseits hatten sie natürlich auch nicht mehr die Außenwirkung, weil Leute anwerben konnten sie in dieser abgeschotteten Struktur dann halt auch nicht mehr so richtig. Und so hat sich dann auch die Bürgerwehr in Ludwigshafen eben, sagen wir, nach ein paar Wochen totgelaufen.
Jetzt muss ich aber doch noch mal einmal fragen, wie viel Fake-Profile hast du denn bei Facebook?
Das war nicht meins.
Ach so.
Das war.
Ich dachte, dass dieser rechtslastige Prolet eventuell ein Fake-Profil gewesen sei.
Nein, ich glaube, das wäre auch gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook, mit so etwas zu arbeiten.
Gut, ich meine, das ist, glaube ich, nicht strafbar.
Ja. Nee, also es war nicht mein Profil. Da hat mir jemand geholfen. Und über diesen jemand wirst du mir aus guten Gründen nichts entlocken können.
Nee, das, ich hätte auch gar nicht gefragt. Ich habe jetzt gedacht, du wärst es selbst gewesen. Ja, aber gut, lassen wir das einfach mal. Wir können mal eine Folge über Recherchemethoden im Netz machen. Wäre, glaube ich, auch mal ganz spannend. Also ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was sie alles so über sich preisgeben. Also so kleiner Funfact. Ich habe letztens noch mit einer Kollegin einer Boulevardzeitung geschrieben, für die ist Stay Friends ja immer noch eines der wichtigsten Recherchemittel, gerade bei Anfang von Recherchen, weil die ganzen Frauen, die da unterwegs sind, noch unter ihren Mädchennamen da zu finden sind. Also es ist schon manchmal ganz verrückt und irgendwie hat jeder so in meinem Alter noch irgendwie so ein Stay-Friends-Account, den er seit 15 Jahren irgendwie nicht mehr angepackt hat, aber den es noch gibt. Ich weiß nicht, hast du auch einen?
Nee.
Du hast keinen Stay-Friends-Account.
Ich bin ja auch ein bisschen jünger als du.
Ja, du bist ein bisschen jünger. Ja, okay, das wollte ich jetzt hören. Ja.
Und außerdem nicht ganz so online-affin wie du.
Ja, gut, aber ich meine, ich glaube, diese Stay-Friends-Accounts früher, das war irgendwie, also wenn ich jetzt gucke, meine damalige Klasse ist da, glaube ich, fast komplett vertreten. Also es war einfach damals, ne, da gab es auch noch StudiVZ und Co. Aber lassen wir das mal. Aber vielleicht können wir das wirklich mal machen, weil ich glaube, das ist vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch mal ganz interessant, wie wir da, wie man auch recherchemäßig, wie du da unterwegs bist und vielleicht kann ich da auch noch ein paar Sätze zu beitragen. Kommen wir mal wieder drauf zurück, auf unsere Bürgerwehr. War denn jetzt, du sagtest gerade, das hätte sich totgelaufen nach ein paar Wochen, war denn dieser Berserker Bürgerwehrkomplex damit erledigt?
Nicht ganz. Also dieser Oberberserker aus Pforzheim, der Leader Number One, der hat mich schon bald wieder beschäftigt. Ich habe es nochmal nachgeschlagen. 19. März 2016, 21.29 Uhr, da hat er bei Facebook, was er gerne gemacht hat, wieder mal ein Foto veröffentlicht. Diesmal war er, ich sag mal, ziemlich schick rausgeputzt, blütenweißes Hemd, dunkle Krawatte, aber dazu, wie üblich, die geballte Faust und drunter stand, auf geht's, schaffe. Wo er schaffe ging, war dann auch leicht rauszufinden, als Türsteher vor einer großen Pfälzer Diskothek. Ich habe dann bei dieser Diskothek mal nachgefragt, ob so jemand dieser Vorgeschichte, diesen Hintergründen und so weiter, ob der wirklich die Idealbesetzung an der Stelle ist. Und ja, der Disco-Betreiber hat dann gesagt, der war nur zur Aushilfe da. Und also wenn wir das alles über ihn gewusst hätten, dann hätte er diesen Job natürlich nicht bekommen. Wobei, also eigentlich hat er das auch ganz anständig und besonnen gemacht, aber sie selber hatten ihn jetzt auch gar nicht dahingestellt, weil die Leute, die da standen, hatte so ein Security-Subunternehmer engagiert.
Dann hatte der nicht so richtig hingeguckt.
Der wusste ganz genau, wen er da hinstellt. Der hatte zwar seine Firma gerade erst gegründet, war auch erst 21, aber der war nicht nur Jungunternehmer in der Sicherheitsbranche, sondern von ihm gab es auch Fotos, wo er so ein Berserker-T-Shirt anhat. Und es gab auch ein Bild, das ihn zeigte, wie er mit zwei weiteren Vorderpfälzern bei so einer Hooligans gegen Salafisten-Demo in Frankfurt am Wasserwerfer der hessischen Polizei vorbeistiefelt.
Ich nehme jetzt mal an, du hast ihn damit konfrontiert. Mhm. Und wie hat er reagiert?
Er ist zum Gespräch zu mir in die Redaktion gekommen und hat seinen Papa mitgebracht. Und der hat dann auch das Wort geführt, unser Sicherheitsjungunternehmer und Berserker saß also nur dabei. Der Vater hat dann erstmal mehr so auf Verständnis gemacht, so in die Richtung von, naja, bei seinem Sohn, da gab es schon irgendwie so ein paar jugendliche, pubertäre, spätpubertäre Verirrungen, aber mittlerweile ist der Junge auf der richtigen Spur und ja, deswegen soll man ihm doch bitte jetzt nicht den Einstieg in die Security-Branche kaputt machen. Ja, ich bin dann hartnäckig geblieben, weil also das Facebook-Profil dieses jungen Manns, das war halt echt ergiebig gewesen. Also da waren diese, wie gesagt, die Bilder im Berserker-T-Shirt, ziemlich viele Rechtsradikale in der Freundesliste, dann auch Posts mit polizeifeindlichen Sprüchen und ganz, ganz viel so Kram. Und als ich die Sachen dann so nach und nach da in dem Gespräch auf den Tisch gelegt habe, da ist der Vater dann ziemlich schnell pampig geworden. Dann war es dann nichts mehr so mit Verständnis und so. Ja, und dann das Ergebnis war, dass er jetzt also mündlich da gar nichts mehr dazu sagen wollte und dass er mir noch was per Mail schicken würde. Da hat er dann irgendwie so ein, zwei Sätze geschickt, sehr abwiegelnd. Ja, und sein Sohn hat eben ruckzuck sein Facebook-Profil bereinigt. Ich habe ihm jetzt nochmal hinterhergespürt, bevor wir uns jetzt zum Podcast zusammengesetzt haben. Er ist mir nämlich im Lauf der Jahre doch immer wieder mal begegnet, wenn ich einmal so ein bisschen durchs Netz gestöbert habe, nach alten Bekannten in Anführungszeichen. Zuletzt hat er sich eher drauf verlegt, ich sag's mal freundlich, Kritik an Corona-Regeln zu verbreiten. Aber es davon, dass er noch Inhaber einer Security-Firma wäre, dafür gibt es jedenfalls keine Anzeichen mehr.
Und der Oberberserker aus Pforzheim?
Der ist 2019 nochmal ganz groß bei Spiegel TV rausgekommen. Da hat er einen Auftritt gehabt als Ex-Hooligan, der sich von der Gewalt abgewandt hat und jetzt Buddhist ist. Und seither, ich sag mal, es war schon früher so, der hatte irgendwie ständig neue Facebook-Profile. Das hat es immer auch ein bisschen unübersichtlich gemacht. Ich weiß nicht, entweder hat er immer seine Passwörter verschlammt oder er ist halt doch immer wieder mal gesperrt worden, keine Ahnung. Ich habe jetzt nochmal versucht, ihn zu finden, jenseits von dieser Geschichte bei Spiegel TV. Also da konnte man auch noch nachvollziehen, da zu der Zeit hat er dann oft so buddhistische Sachen, Sprüche, eher so ein bisschen kitschig und jetzt vielleicht nicht unbedingt mit fürchterlich viel Tiefgang, aber so buddhistisch angehauchte Dinge hat er da gerne gepostet und dann ist es irgendwann völlig still um ihn geworden und keine Ahnung, was er jetzt macht.
Ja, Christoph, dann würde ich sagen, zum Abschluss Rechercheauftrag, buddhistische Klöster, in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Umgebung herausbekommen. Und dann machst du dich halt mal eine Woche mit Rucksack auf den Weg. Vielen Dank für die Geschichte über die Bürgerwehr.
Lässt es gleich im Dienstplan eintragen, bitte, danke.
Alles klar, tschüss.